Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag beim Earthkeeper-Kongress. Worum geht es auf der Erde wirklich? Ich freue mich heute total, mit Uwe Albrecht sprechen zu dürfen. Uwe ist Arzt, Philosoph und Autor. Seine Lebensaufgabe ist es, mit dem vor ca. 20 Jahren von ihm entwickelten Heilsystem InnerWise Werkzeuge für persönliche Freiheit, Gesundheit, Glück, Erfüllung und Erfolg zu erschaffen und breit über die Welt zu streuen. Uwes Vision ist ein Miteinander von Menschen, die im Einklang mit sich und allem Lebendigen leben. Uwe steht für ein erfülltes Leben. Sein Motto ist es, wenn schon leben, dann richtig. Ich glaube nicht an Nach- oder Vorleben. Die Fülle des Lebens jetzt in diesem einen Leben erfahren. Lieber Uwe, super schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr auf ein spannendes Gespräch mit dir.
Ja, danke Melanie für die Einladung.
Ja, du bist Gründer von InnerWise und Arzt, und da würde ich gerne direkt einmal einsteigen. Und zwar, ja, was genau ist InnerWise und was war der Auslöser, was hat dich bewogen, InnerWise zu gründen?
Ja, so eine Mischung aus fehlender Naivität, Enttäuschung und einem Ruf in mir. Ich glaube, das ist so die Mischung. Die fehlende Naivität, ich war halt Krankenpfleger vorher einige Jahre, bevor ich Medizin studiert habe. Hatte also Leben und Tod bereits ausreichend erlebt. Und dann glaubst du nicht mehr wirklich all das, was dir da erzählt wird. Und du kriegst mit, wo ganz, ganz viel fehlt. Wie lebensfremd das auch ist. Also wie wenig der Mensch gesehen wird in all seinen Facetten, Aspekten. Und dass es überhaupt nicht mehr um Heilen geht in der Medizin. Das Wort tauchte nicht mal auf in einem Studium. Das ist schon sehr eigenartig. Die Enttäuschung eben über die Art, wie Menschen gesehen, behandelt werden von oben herab, einseitig eben die Biochemie und die Struktur betrachtet wird. Über die Psychologen lächelt man schon innerlich. Und das heißt, man sieht den Menschen nicht mehr als Ganzes. Als holistisches System ganzheitlich betrachtet, so wie es halt Paracelsus noch machte, war so unser letzter Ganzheitsmediziner, 500 Jahre alt her. Dann kam die Spezialisierung, und die Spezialisierung bringt natürlich immer enorme Fortschritte, aber sie wird auch sehr arm und irgendwie führt sie am Ende zu einer Perversion des Systems. Weil dann jeder Spezialist glaubt, den Klienten in seinen Spezialbereich reinquetschen zu müssen, anstatt den Menschen als Ganzes zu sehen und sich von dem führen zu lassen. So, insofern, da fehlte mir ganz viel. Das kann es nicht sein. Ja, also so wollte ich nicht mein Berufsleben verbringen. Und das Dritte halt ein innerer Ruf. Aus irgendeinem Grund bin ich hier. Aus irgendeinem Grund bin ich in diesem Land geboren worden. Damals halt Ostdeutschland mit den Eltern und dem Umfeld und auch einer Behinderung, die mich halt irgendwo auch zum Einzelgänger gemacht hat und all das, was nötig war, um diese Kraft zu entwickeln. Und irgendwas trieb mich und hat dafür gesorgt, dass ich am Ende es doch geschafft habe, Medizin zu studieren und meinen Weg zu gehen und die richtigen Menschen kennenzulernen. Und daraus wurde InnerWise. Ich habe mich einfach dieser Berufung, diesem Ruf hingegeben und habe gesagt, okay, gehe jetzt radikal vor. Ich mache eine Privatpraxis, verzichte auf sämtliche Schulmedizin, also keine diagnostischen Instrumente, weder Labor noch Blutuntersuchungen noch Röntgen, Ultraschall und so weiter. Nicht mal ein Stethoskop mehr. Sagt, das muss anders gehen, das muss mit der Entwicklung innerer Fähigkeiten gehen. Wir haben die Kinesiologie, wir haben die Wahrnehmung, wir haben grafische Analyse, man kann so viel machen. Das muss halt nur gut strukturiert aufgearbeitet und entwickelt werden. Und auf der anderen Seite habe ich auf Medikamente verzichtet und habe halt ausschließlich mit Informationen begonnen zu arbeiten. Ich meine, wir leben im Informationszeitalter. Wir schicken Fotos per Knopfdruck auf die andere Seite der Welt und fressen Pillen. Also irgendwie, da bricht sich was. Ja. Das heißt, da stimmt dieses ganze Grundverständnis, stimmt für mich nicht. Da begegnen sich Jahrhunderte, die nicht zusammenpassen. Und wo ist die Chance für eine Informationsmedizin? Aber nicht im Sinne von gesund beten, sondern im Sinne von einer sauberen Analytik, einer ganz, ganz präzisen. Wenn ich auch ohne Geräte und ohne alles arbeite, muss ich mit meinen inneren Fähigkeiten besser sein, als die Geräte sein können. Dann kann ich es mir leisten. Und es muss objektiv sein. Das heißt, es muss wirklich sein, bestätigt werden können von anderen Menschen oder Geräten. Nur ich sehe es halt oft viel eher, weil ich halt nicht nur auf Struktur und Biochemie schaue, sondern für mich besteht jeder Mensch und nicht nur Mensch, sondern auch jede Pflanze, jedes Tier, jede Firma, jedes lebendige System aus einer strukturellen, einer biochemischen, einer rhythmischen, einer mentalen, einer emotionalen, einer energetischen, einer seelischen und einer unbekannten Ebene, nämlich einer Ebene, wo ich es halt noch nicht weiß. Also die Blackbox in jedem, das Geschenk auch für den Therapeuten, da, wo er nämlich was Neues entdeckt und lernt. So, und das ist ja der eigentliche Reiz im Therapieren, dass ich halt eine neue Ebene entdecke. Also mich reizt nicht das Gesundmachen oder Helfen und so weiter, da habe ich im Grunde kein Interesse dran. Mich reizt das Forschen. Also, dass ich was lernen darf und dass ich diese Erkenntnisse dann dem Menschen vermitteln kann und der aufgrund der Erkenntnisse und Einsichten sein Leben verändern kann und aufgrund der Veränderung des Lebens dann seine Symptome nicht mehr braucht. Das ist für mich eine sinnvolle Kette. Mhm. Und wenn ich jetzt etwas tun würde, weil andere es brauchen, dann wäre das eine Art von Benutzen. Ich brauche Kranke, um mich sinnvoll zu fühlen. Das heißt, ich kann sie innerlich gar nicht gesund werden lassen, weil wenn die alle gesund sind, bin ich ja sinnlos geworden. Das ist das Problem des Therapeuten, der sich über die Bedürftigkeit der anderen definiert oder des Heilers, der Heile machen will. Wenn die alle heile sind, ist nichts mehr zu tun. So, insofern ist die Frage, mache ich es für andere, dann schaffe ich eine Art von Verschränkung. Ich binde sie, ja, wir hauen Anker gegeneinander, also ineinander rein sozusagen und sind miteinander verbunden und brauchen einander. Oder mache ich es, weil ich es liebe und weil ich was lernen darf und dadurch andere inspiriere und ich lasse sie frei und ich bleibe frei. Und ich lerne jedes Mal was dazu und wenn ich halt immer besser werde, dann haben die Leute auch nochmal eine Motivation, mal wiederzukommen. Wenn ich auf dem Niveau bleibe, wo ich bin, brauchen sie nur einmal kommen und dann war es das. So, das ist so das, was innerweis ist. Also wie kann ich ohne äußere Hilfe durch die Entwicklung der inneren Fähigkeiten und wie kann ich ohne chemische Stoffe, auf die ich es projiziere, oder in Kügelchen eingesperrte Energien oder in Tropfen eingesperrte Essenzen von Pflanzen, wie kann ich mit der Lebendigkeit von Heilmitteln arbeiten? Also ich lasse Annika und ich lasse alles, was irgendwie an Heilmitteln möglich ist, ich lasse das alles lebendig. Für mich sind das intelligente, lebendige Wesenheiten, die genauso eine Existenzberechtigung haben wie wir Menschen. Und wir verabsolutieren uns da gerne. Ja, für den Da Vinci war die Erde noch als Ganzes lebendig, hat er immer wieder gesagt und gewarnt oder hingewiesen drauf. Und wenn wir das so, dieses Lebendigkeitsprinzip leben, dann brauchen wir keine Heilmittel mehr einsperren, weder in Pillen noch in Kügelchen und so weiter, sondern im Normalfall reicht eine Verbindung aus. Das heißt, ich arbeite eine gute Frage raus als Therapeut, biete diese Frage dem intuitiv gewählten Mittel an und kriege von dem intuitiv gewählten Mittel eine Antwort. Das ist für mich lebendiges Sein sozusagen in einem Quantenzeitalter. Ja? Das ist nicht mehr Mechanik. So. Und dann macht eben auch Medizin wieder Spaß. Und dann kannst du eben die vielen kleinen Wunder erleben, weil du eben nicht mehr sagst, ich habe hier meine Kompetenz und ich quetsche den Klienten da rein, sondern ich lasse mich vom Klienten fühlen. Ich nehme den erstmal wahr. Wenn ich der wäre, wie würde es mir gehen? Wie hat sich das über die Zeitachse entwickelt? Wenn sich was verändert sich in den Menschen? Wo kommen die Sachen her? Sind das eigene Themen? Kommen die aus Beziehungen? Kommen die aus Verantwortlichkeiten? Das kannst du alles auslesen, ganz präzise. Brauchst nicht viel Zeit. Das sind ein paar Minuten. Und ich habe gerade einen Kurs gemacht, letzten Tage, und habe denen am Sonntagmorgen so eine kleine Abschlussprüfung gegeben. Und das war ein Kurs für Menschen, die mit Unternehmen arbeiten. Also Unternehmensberater, Consultants. Und habe denen gesagt, okay, ihr kommt zu zwei zusammen. Einer stellt sich ein Thema vor, ja, eine konkrete Thematik und legt nur die Hand auf den Tisch und da ist wie eine Art von Tor drüber. Das heißt, das Thema liegt auf der Hand. Und ihr dürft kein einziges Wort sagen. Was es ist, worum es geht und so weiter. Nichts. Und der euch gegenüber sitzt, hat 15 Minuten Zeit, da reinzufühlen, Kernthema rauszuarbeiten, Parameter zu bestimmen, eine grafische Analyse zu machen, wie das Ganze aussieht, die Subklienten festzulegen, mit denen zu arbeiten ist und bereits nochmal in einem präzisen Testsystem genaue Schritte festzulegen. 15 Minuten. Das heißt, die sitzen vor einer Blackbox und können nur ihre inneren Fähigkeiten nutzen, weil kein einziges Wort hilft ihnen. Und habe dann am Ende die Auswertung gemacht und die waren geflasht über die Präzision, über die Qualität, über die Treffsicherheit. Ich fühlte mich komplett gesehen in einer Berührtheit, wie ich es noch nicht erlebt habe. Das heißt, im Grunde sind wir immer alle nackt mit unseren Themen. Auch wenn wir verhindern wollen, dass andere Leute da reinschauen können, wir sind nackt. Und es ist nur die Frage, wie weit wir halt wirklich da irgendwo auch mal rein wollen, weil wir sollten ja die Nase nicht in alles reinstecken, könnten wir verantwortlich werden für irgendwas. Also da auch achtsam zu sein, wenn ich die Erlaubnis bekomme, etwas reinzuspüren, mir etwas anzuschauen, die Chance dann zu nutzen und dann unabhängig der Worte ein eigenes Bild zu entwickeln. Und im Grunde repräsentiert die Übung einen Aspekt, nämlich Menschen kommen hier mit Erklärungsmodellen zum Therapeuten, zum Coach oder wo auch immer. Und diese Erklärungsmodelle basieren aber auf der Denkweise, die zum Problem geführt hat. Das heißt, das, was sie denken, was sie glauben, die Diagnose, der Zustand, die Unveränderbarkeit, das Leiden, was sie hatten und so weiter, hat genau zu dem Problem geführt, was sie haben. Das heißt, in der Denkweise finden wir keine Antwort. Insofern hat ein guter Therapeut, Coach immer die Aufgabe, durch diese herunterregenden Worte und Erklärungsmodelle und Glaubenssysteme hindurch den Vorhang zur Seite zu schieben und das zu sehen, was da wirklich hinter ist, aus einer neuen Perspektive. Und im Grunde hat die Übung das den Therapeuten gerade nur leicht gemacht am Sonntag früh, weil nämlich keine Worte störten und keine Erklärungsmodelle störten, sondern sie konnten alleine aufgrund ihrer inneren Fähigkeiten sich ein Bild verschaffen und das war absolut treffsicher. Ja, und wenn das aus der ganzen Runde so ein Feedback kommt, und nicht nur von Einzelnen, sondern es einfach auch in der Gegenübung, also der eine bei dem einen, der andere bei dem anderen, es hat immer gepasst. Ja. Das ist für mich Innerweis. Welche Qualitäten sind eigentlich in uns? Wie viel äußere Hilfe brauchen wir wirklich? Wer erschafft unser Leben? Was sind die philosophischen Prinzipien dahinter? Wie viel Leben bietet Leben? Wie viel passt da rein? Deswegen auch der Spruch mit den Vor- und Nachleben, das ist für mich so eine Ausrede. Oh, ich habe keinen Bock, oh, ich will nicht, oh, ich traue mich nicht. Oh, ich kann nicht, das habe ich im Vorleben versaut, ich muss jetzt leiden. Oder so, nee, ist nicht. Jetzt oder nie. Vielleicht gibt es ja Vor- und Nachleben, ich weiß es nicht, aber ich habe deswegen keinen Bock, auf irgendwas zu verzichten.
Und ich finde, also selbst wenn es das gibt, kann man ja trotzdem jedes einzelne zu 100% zu 100% leben. Also theoretisch, das ist uns ist ja auch wieder dieses ach nee, in diesem Leben nicht mehr. Also das ist so, es ist so ein Aufschieben dann auch wieder, ne, ein Stück weit. Und ja, wie du sagst, man kann ja dann jetzt alles und wenn dann noch eins kommt, dann kann man ja nochmal alles. Also
ne? Der Moment ist halt der Moment, ob in diesem Leben oder im Nachleben oder im Vorleben. Es ist der Moment. Und entweder du lebst ihm und begegnest Leben oder du guckst von draußen zu, aber dann beschwer dich nicht. Also so in der Art.
Ich finde es so spannend, was du gesagt hast. Also die Gruppe, die du in dem Kurs bei dir hattest, das waren quasi Ungelernte, oder? Also das waren jetzt nicht welche, die das schon seit 20 Jahren praktizieren, oder?
Das ist eine Mischung. Ja. Das sind halt Menschen, die lange schon auf dem Weg sind. Ja, und ich fange ja in der Ausbildung an, dass man übt mit Menschen, bevor man dann nachher auch mit Systemen arbeitet, weil du musst Menschen können, um Systeme zu beherrschen. Mhm. Und insofern haben wir man kann Innerweis kennenlernen über Bücher, über Apps, über Videos. Es gibt so viele Möglichkeiten über kleine Einführungskurse. Und dann haben wir einen Grundkurs, der nennt sich Fundamentale, wo du in 6 Tagen ein Riesenspektrum an analytischen und therapeutischen Werkzeugen bekommst. Das ist wirklich so die Grundausbildung. Und danach gehst du in die Spezialisierung und sagst, ich möchte halt mit Innerweis mit Menschen arbeiten als Coach, ich möchte mit Innermed als Arzt das anwenden, ich möchte in Systemwise das mit Systemen anwenden oder ich möchte im Bereich homoontheger Entwicklungsprozesse begleiten. Das sind so alles Unterbereiche, die entstanden sind. Und daraus ist dann viel mehr geworden, wie Konzepte, neues Bildungssystem und Traumatherapie und ach, alles Mögliche. Es ist groß geworden, weil viele tolle Menschen dazu gekommen sind mit ihren Inspirationen. Ich habe hier gerade ein Buch fertig, das heißt Reden ohne Worte. Ich habe das erste Muster hier zu liegen. Das ist ein Buch, was Menschen hilft, nonverbal kommunizieren zu lernen. Ob jetzt mit dem Partner in einer Beziehung oder mit dem Baby, was kommt, oder mit dem kranken Angehörigen, der nicht mehr reden kann, oder Koma-Patienten. Wie können wir wahrnehmen, wie es dem anderen geht und uns unterhalten, aufeinander eingehen, einander gerecht werden, ohne dass wir die Wortebene verwenden können. Und das ist ja in vielen Fällen so. So, das sind lauter Bereiche, die so aus Innerweis entstanden sind. Also aus diesem kleinen, trotzigen Arzt, der gesagt hat, nee, so nicht, ich mache mein eigenes Ding. Es muss einen anderen Weg geben. Und genau dieses einen eigenen Weg suchen, hat halt Menschen angezogen, die sagen, ja, ich bin auch Individuum. Ja. Ich will meinen Weg gehen, ich will in die Verantwortung kommen, ich will hier meine Kreativität feiern in diesem Leben. Ja. Und wenn diese Menschen sich miteinander verbinden, dann entsteht da in kürzester Zeit Großartiges.
Ja, und ich finde auch den Gedanken einfach so wertvoll, was du sagst. Du gibst es den Menschen an die Hand, als ihr Werkzeug für ihr eigenes Leben dann selber zu meistern. Also eben, das finde ich halt einfach auch. Weil am Ende ist es so, wir sind ja, jeder ist ja selbstverantwortlich für sein Leben. Und das ist, ja, das finde ich auch. Und ich wollte gerade noch was sagen. Zu der nonverbalen Kommunikation wollte ich auch gerade noch mal was sagen, weil das ist ja die wahrhaftige Kommunikation dann, oder? Also die Worte sind ja im Grunde, über Worte kann ja auch einfach viel Missverständnis entstehen oder können Dinge gesagt werden, die schlussendlich gar nicht aus dem Innersten kommen vielleicht. Also die Worte sind ja im Grunde genommen schon eine ganz andere Ebene. Also wenn du von nonverbaler Kommunikation sprichst, dann ist das ja im Grunde die Kommunikation von Herz zu Herz, oder? Also das ist die wahrhaftige in der Tiefe, oder?
Du, das kann man ja aber eben auch üben, weißt du. Du kannst halt, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier dieses Glas nehme, dann kann ich mir vorstellen, wie von meinem Herzen Energie in meine Hand kommt und das in das Glas gebe und die Energie mit dem Glas in die andere Hand gibt. Und ob ich jetzt ein Bücherregal einsortiere im Buchladen und meine Liebe in diese Bücher hineingebe und meine Aufmerksamkeit oder jemand die Hand gebe oder berühre, das ist ja nicht mehr wichtig. Ich kann sowas üben. Und wenn ich mal die Verbindung verbal, nonverbal nehme, die größte Gefahr ist, dass wir den anderen im Grunde mit Pfeilen durchbohren. Und diese Pfeile haben teilweise was mit Objektivitäten, teilweise mit Projektionen, Erwartungen zu tun. Wenn ich aber erstmal den anderen, also haben wir ja im Grunde auch vorher auch kurz gemacht vor dem Gespräch, ne? Wir haben uns kurz wahrgenommen. Wir haben den Raum wahrgenommen, in dem wir uns unterhalten. Und jetzt legt jeder von uns etwas in den Raum hinein. Also deine Fragen bohren ja nicht in mich, sondern du bietest mir im Raum ein Thema an und ich kann im Raum auf das Thema eingehen. Das heißt, wir begegnen uns im Raum, aber wir bleiben beide frei. Das ist eine ganz wichtige Technik. Das heißt, wenn ich mit jemandem reden will, nehme ich den kurz wahr, nehme den Raum wahr und gebe mein Thema in den Raum zwischen uns. Und gebe dem anderen damit die Möglichkeit, frei auf das zu antworten, einzugehen und nicht in die Reaktion kommen zu müssen und sich wehren zu müssen oder forciert zu sein. Auch eine ganz wichtige Grundlage, die aber meist nicht praktiziert wird.
Ja, super wertvoll. Dann ist es eben auch nicht dieses getriggert werden oder dieses persönlich nehmen oder so, ne, wenn man wirklich sagt, man bietet es an und der andere reagiert so, wie er kann. Ja.
Also schön. Bleibt frei, ne? Bleibt in seiner Würde.
Ja.
Wird nicht genötigt. Ja.
Ja. Du hast gerade schon einmal den Homo Integer hast du gerade schon einmal erwähnt. Ich finde, das mega spannend,
die Ausbildung. Der Homo sapiens hat es verkackt, muss man doch einfach mal so sagen. Und das heißt, wir brauchen in dieser alten Qualitätsstufe Homo sapiens nicht weitermachen. Das Ding ist durch und es zeigt sich ja an allen Ecken und Enden, dass da kein Ausweg besteht. So, insofern brauchen wir eine neue Grundqualität. Und der Homo sapiens basiert halt noch auf einer Wirklichkeitsmischung aus Illusion und Real. Das heißt, für den Homo sapiens gibt es halt die Vergangenheit, die Schuld, genauso wie die Erwartungshaltungen, wie der Glauben an irgendwelche Scheinsicherheiten, aber auch vor allem dieses Verlangen nach Macht als Kompensation von eigener Schwäche. Das heißt, im Grunde spielt der Homo sapiens auf vielen, vielen Ebenen einen faustischen Pakt. Er verkauft seine Seele, verkauft seine Zeit, verkauft sein Lachen, verkauft seine Liebe, um irgendetwas dafür zu bekommen und die Illusion liefert alles, muss man richtig bezahlen können. Und dann sitzen wir mit unserer Macht da und diese Macht ist so künstlich. Ja? Und die muss ja ständig genährt werden. Das heißt, man ist dann nicht mehr energiegebend, man wird energienehmend. So, insofern ist eben die bisherige Qualität und die ist über Jahrtausende entstanden, dass Wirklichkeit kann ich im Grunde in zwei Anteile spalten, nämlich real und real, altägyptisch von Gott erfüllt, Gott all erfüllt. Das heißt, ein Naturprinzip, was auch ohne den Menschen existiert. Und Illusion, Wortbedeutung, Betrug, Verrat. Das ist das, was die Menschen seit Jahrtausenden kollektiv kreiert haben. Also ob du jetzt sagst, oh, aus meinem Ahnenfeld kommt was und deswegen kann ich nicht, weißt du, das ist dein Leben jetzt hier. Ja, du kannst da noch was klären, aber das heißt ja lange nicht, dass du in dem gefangen sein musst. Oder weil ich eine schlechte Kindheit hatte, konnte ich nicht. Nee, genau andersrum. Die eine herausfordernde Kindheit haben, bewahren sich oft die wahren Schätze. Ja, und keiner von uns hatte eine wirklich optimale Kindheit. Da gibt es keinen Bonus für die, die eine ganz schlimme hatten. Dass dann andere sich ihr Leben lang um sie kümmern müssen. Das stimmt alles nicht. Das ist alles Illusion. So, insofern, solange wir in diesem Mischfeld leben, Illusion real und die Illusion nähren, nähren wir gleichzeitig die Macht. Und die dunkle Seite gibt es nur in der Illusion, die ist nicht real, die Hölle ist nicht real. Ja, die Mächte, Kräfte, Dämonen, all das ganze dunkle Zeug ist alles nicht real. Das ist von Menschen kreiert worden, um Machtsysteme aufzubauen und um zu kompensieren. Und wir füttern die auch noch alle. So, insofern ist für mich der Homo Tiger der Ausweg daraus. Und eine komplette Hinwendung zum Real, das heißt, meine Wirklichkeit besteht nur noch aus Real im Optimum und nicht mehr aus Real und Illusion. Und dieses sich dem Real hingeben, das ist Integrität. Weil das Wort Integrität heißt ja vollkommen, ganz, ungebrochen, unbescholten, ehrlich, authentisch, unkorrumpierbar und so weiter. Aber primär eben vollkommen. So, und aus Grund der Vollkommenheit brauche ich mich nicht prostituieren mit der Illusion und verkaufen, um Leistungen zu kriegen. So, und das ist der große Unterschied, weil wenn ich mich wieder als Teil des großen Ganzen verstehe und das Real liefert unbegrenzt Energie, da ist freie Energie ohne Grenzen da. Ja, das heißt, wir sind nicht im Mangel, wir brauchen nicht andere Leute aussaugen, wir brauchen nicht erwarten, dass andere sich kümmern. Wir sind in der Eigenverantwortung, wir sind genährt. Wir sind Teil einer Ordnung. Wir wissen, was stimmt, was nicht stimmt. Muss mir keiner sagen, was verboten ist und was nicht. Das ist eine andere Qualität. Also so kann Leben miteinander funktionieren. Und was auffällt, und das kam zu diesem Grundprinzip von Illusion real, das ist ja entstanden durch die Herausforderungen der letzten Jahre, nämlich die Veränderung in Menschen und Gesellschaft durch die Corona-Situation, Impfungen, Impfschäden und alles, was da gekommen ist. Und da standen wir jetzt vor Situationen, wo Menschen da waren mit zusammengebrochenen Immunsystemen, sozialer Isolation, Energieproduktion in den Zellen gestört, Fruchtbarkeit drastisch abfallend und so weiter und so fort. Nimm einfach nur die Frauen, die jetzt plötzlich zweimal Schmerzen haben, nämlich beim Eisprung und bei der Regel. Das sind ja Sachen, die gab es früher so nicht. Und du bist an die ganzen Thematiken mit einzelnen Therapiemaßnahmen nicht mehr rangekommen. Das heißt, dafür das, hat einfach nicht mehr gewirkt. Und dann wurde es einfach klar, wir müssen in eine Art von Grundumstellung gehen. Es braucht eine Grundentscheidung. Nämlich eine Entscheidung gegen die Illusionen im Leben. Und eine Entscheidung fürs Real. Und daraus ist das Ganze geworden im letzten Jahr, in dieser Stärke auch. Und damit schaffen wir es ranzukommen. Das heißt, dann hast du innerhalb von einem Monat das Immunsystem wieder oben, kriegst die Fruchtbarkeit wieder hin und so weiter. Also Themen, wo du sagst, verzweifle ich vorher therapeutisch. Plötzlich, wenn die Leute sich entscheiden, Illusionen aufzugeben, und dazu gehören auch Positionen zum Beispiel. Also wenn du jetzt eine Beziehung nimmst und du kennst halt Familienaufstellungen, ja, also es gibt, wenn du sagst, okay, wer steht wo, oder du zeichnest das, wer steht wo, ich stehe da, da steht der andere, da steht noch ein Thema, da ist eine Angst, da ist ein Ex-Partner, da ist das. Wenn du aus der Beziehung der Menschen miteinander die Illusion zu 100% entfernst, gibt es keine Positionen mehr. Es gibt keine Ansprüche mehr. Es gibt keine Verfestigung mehr. Das heißt, du löst alle Verfestigungen auf in Systemen. Wie großartig. Du hast also jetzt wieder diesen Grundzustand der frischen Verliebtheit, wo du die Schönheit im anderen siehst. Und du hast im Grunde sich wandelnde Energiefelder, also oder bei Firmen halt Verantwortlichkeiten nach Kompetenz und nicht hierarchische Strukturen. Also es ist eine komplette Umstellung der Gesellschaft auf ein Zukunftsmodell, wenn wir bereit sind, uns von dem, was Illusion und eben auch Macht bedeutet, ja, und was Macht mit Menschen macht, siehst du bei jedem Politiker, der gewählt wurde, wie der sich transformiert, was da von dem bleibt nicht viel übrig, die werden von der Macht, von der Gier nach Macht gefressen, und das ist schade, und es ist halt schade, wenn aus einer frischen, schönen Liebe irgendwann eine verfestigte Beziehung ist, aus der du irgendwann ausbrechen musst, weil du nicht mehr atmen kannst. und dich nicht entwickeln kannst, weil du merkst, mit anderen fühle ich mich frei, komme ich nach Hause, habe ich den Druck. Ja, oder die Leute, wenn sie sich dann trennen, plötzlich blühen sie wieder auf, tanzen wieder, nehmen ab, machen das, sind in einer ganz anderen Lebendigkeit. Also bisher war es ja so, dass man sagen musste, wenn du krank bist, alles, was fest ist, weg. Job, Beziehung und so weiter. Mach einen radikalen Schnitt, befrei dich. Ja, entdecke wieder, wer du selber bist. Das war schmerzhaft, weil man musste wirklich auch von Menschen sich und Situationen verabschieden. Wenn ich jetzt sage, ich kann mit den Menschen zusammenbleiben, wenn ich will, indem wir beide bereit sind, alles, was Illusion ist, aus unserem Feld zu entfernen. So, und auch da sind halt die Werkzeuge entstanden, die Erkenntnisse und die Werkzeuge, wie man das macht. Aber im Grunde ist für mich das das einzig mögliche Zukunftsmodell. Deswegen Homo Integer ist vor Jahren halt als Begriff entstanden, als alternative Grundidee zum Homo Sapiens. Ja, wenn du davor guckst, der Homo Neandertaler oder so, wie auch immer die hießen, die hatten halt alle ihre Phasen und die sind alle tot. Ja, der Homo Sapiens ist kurz davor. So, was ist die Alternative? Und die Alternative ist nicht KI. Ja, mit Sicherheit nicht, auch wenn sie unser Leben drastisch verändern wird. Aber was ist denn auch eine Zukunftsberechtigung des Menschen? Also, wenn du jetzt nur hörst, das habe ich gestern noch gehört, von ein Zehntel in den nächsten Jahren verschwinden weltweit ein Zehntel aller Jobs durch KI. Ein Zehntel, ja? Nur 300 Millionen. Da werden Menschen freigesetzt, die am Ende nicht mehr wissen, welchen Sinn sie haben.
Ja.
So, und da ist ja der Architekt dabei, da ist der Steuerberater dabei, da ist der Buchhalter dabei, da ist der Verkäufer dabei, da ist der Autofahrer dabei. Es geht der Arzt, alle Berufe sind betroffen, komplett alle. Was sollen denn die Kinder heute in der Schule noch lernen? Damit sie dann in 10, 15 Jahren einen Sinn finden können im Leben und in der Welt, die dann existiert, auch sich erfüllen können. Und es gibt nichts Schlimmeres als sinnlose Menschen. Ja. So, das sind so die Fragen, die halt da sind. Ne? Also aus dem, wie geht's ohne Labor? Ja, und wenn ich mich mal traue, Menschen wahrzunehmen, also ich stelle mir vor, ich bin der Mensch, wie fühle ich mich eigentlich? Und gehe in diesen Kontakt, ja, und gebe nicht mehr irgendwie Dosenfutter ab, sozusagen, ach, habe ich schon 10-mal erlebt, ist das, ach, dann machen wir immer das, das wirkt dann schon. So Richtlinien, Prinzipien, statistisch. Sondern mich auf diesen individuellen Menschen einlasse, den wahrnehme mit seiner Lebensgeschichte. Und dort abhole und sage. Und dann aber eben durch diese Oberfläche die Schönheit sehe. Das heißt, für mich ist der kranke Mensch nicht krank, sondern für mich ist das eine verschüttete Schönheit. Und wenn ich als Therapeut die Schönheit sehen kann, wenn ich als Lehrer im Kind das Potenzial sehe, wie er das, was er jetzt gerade lernt, anwenden wird, dann fällt es ganz leicht, mit in Umgebung von Menschen, die unsere Schönheit sehen, die auch zu entfalten. Das ist die Magie der frischen Verliebtheit. Und das ist die Aufgabe und so funktioniert Unterrichten als Lehrer, so funktioniert Arbeit als Therapeut, so funktioniert Führungstätigkeit, um Menschen einfach in ihr Potenzial zu führen. Das ist die Grundvoraussetzung, die Schönheit sehen zu können. Also nicht den Mangel und daraus eine gewisse Abhängigkeit und dann kann ich den Menschen erpressen und an mich binden, sondern ich sehe diese Verkommenheit und ich habe keine Angst, dass dieser Mensch größer und schöner ist als ich selbst.
Ja.
So, darum geht es mir.
Ja, überhaupt. Also das ist auch oft das, was ich auch denke, dieses wir sind alle Menschen und ganz oft ganz viele Dinge, über die man diskutiert oder über die man spricht, haben damit gar nichts mehr zu tun. Also sondern sind eben wirklich wie du es genannt hast, eben nur aufgrund der illusorischen oder aufgrund der Illusionen entstehen diese Konflikte oder diese Diskussionen und haben mit dem Menschen an sich gar nichts mehr zu tun. Und dann denke ich immer, wir können doch nicht vergessen, das ist doch auch ein Mensch und ich bin auch ein Mensch. Dann können wir können doch auf einer ganz anderen Ebene miteinander sprechen. Also das andere ist doch, ja, schlussendlich ist es gar nicht wichtig. Es spielt gar keine Rolle eigentlich, ne?
Mhm.
Also, ja, es spielt aktuell eine zu große Rolle, aber ja, wenn wir uns davon frei machen, eben, dann sehen wir wirklich das Wirkliche wieder.
Mhm. Wenn du dir die Manifestationskraft von Menschen anschaust und sagst, wie viel deine Energie verwendest du nach vorne gerichtet und wie viel verwendest du nach hinten gerichtet, dann kommen die meisten Menschen auf eine Antwort 50-50. Manche sagen auch 70 nach hinten, 30 nach vorne. Also selten mal jemand, der sagt, 70 nach vorne, ganz selten. Das heißt, die meisten Menschen gehen einen vor, einen zurück, einen vor, einen Schritt zurück. Das ist die permanente Selbstsabotage. Und dieses Zurückgerichtete ist ja, im Grunde zerstören wir immer das, was wir nach vorne aufbauen. Weil ich kann nicht und damals war das. So. Und dann gehst du, und ich bin als Atheist groß geworden, habe aber irgendwann bei Innerweis, wir haben auch einen wunderbaren Pfarrer mit dabei, der sich sehr viel mit dem Aramäischen beschäftigt hat, also wie die Sprache wirklich, was sie gemacht hat und geklungen hat und was sie ausgesagt hat. Und du hast ja im Aramäischen hast du keine Vergangenheitsform. Es gibt in der Sprache keine Vergangenheitsform. Das heißt, es gibt nur das, was ist und das, was möglich ist. Den Zustand und das Potenzial. Mehr kann die Sprache nicht. Das heißt, auch Jesus ist in einer Sprache groß geworden, die das Prinzip Schuld gar nicht erlaubt. Der Schuldbegriff ist später eingeführt worden, als man die Vergangenheit eingeführt hat, wo das eine andere Sprache gebracht hat. Aber für das christliche Grundprinzip gab es nur den Zustand und die Möglichkeit. Wenn du die Originalübersetzung anschaust, dann sind die ganzen Wertungen, die die christliche Religion da eingefügt hat zur Kontrolle, die gibt es gar nicht. Es gibt nicht Gut und Böse, es gibt reif und unreif. Die unreif nicht schmeckenden Früchte, das ist daraus wurde böse. So, insofern ist es ganz wichtig zu schauen, wo kommen so eine Sachen her, nicht einfach nachzuplappern, sondern einfach zu sagen, okay, was, aus welcher Motivation raus, wie hat er gedacht, wie hat er gefühlt, wie hat er gelebt und wie kann ich diese Worte dann ganz anders verstehen? Nicht klein machen, sondern etwas, was sagt, bring dich in die Harmonie, verschränke dich nicht mit anderen, sorge für deinen Klang, es ist alles, was du brauchst da und du brauchst was zum Essen und du brauchst Erkenntnis. So, das ist ja das Vaterunser in der Originalübersetzung. Völlig andere Aussage. So, und da haben wir es aber wieder, dass es nur real basiert. Da ist keine Illusion drin. Das ist eine völlig andere Art zu sein. So, insofern kann man ja mal reingehen, wenn ich jetzt sage, okay, Manifestationskraft, wie viel schicke ich da, wie viel schicke ich dahin? Wie wäre es denn, wenn ich 100% nach hinten schicken würde? Wie würde sich mein Leben anfühlen? Das sollte man mal ausprobiert haben, um zu wissen, was man nicht will. Und dann schickt man mal 100% nach vorne und sagt, ja, bin gerade gestürzt, ja, es blutet gerade. Und schreie ich jetzt rum und gebe jemand anderen die Schuld oder überlege, was ich ändere im Leben? Also danke Leben, ich habe es so gerade gebraucht. Okay, treffe eine Entscheidung. Also wie gehe ich mit den Zeichen des Lebens um? Mit den Herausforderungen? Ist das einfach nur eine Aufforderung, ins Potenzial zu kommen, einen Schritt nach vorne, mich zu bewegen, auf eine nächste Stufe zu gehen, neu zu denken? Oder ist Leben eine Bestrafung? Das ist wieder nach hinten gerichtet.
Ja. Dazu habe ich tatsächlich auch gerade ein ganz, ganz passendes Beispiel. Und zwar ein Freund von uns hatte kürzlich einen Herzinfarkt. Also ist alles okay. Aber als es jetzt darum ging, Ernährungsumstellung, Lebensumstellung und so weiter, haben ihm die Ärzte tatsächlich geraten, ein Bild auf den Schreibtisch zu stellen, wo er komplett verkabelt liegt. Also quasi der Zustand im Krankenhaus, als es brenzlig war. Und also ich habe auch gesagt, auf keinen Fall, dass... Das war für, also aus psychologischer Sicht war das für ihn eine total heftige Situation, aber er ist da jetzt raus, er ist da jetzt durch. Es geht jetzt darum, nach vorne zu gucken und gesund zu werden und sein Leben, also da quasi ja jetzt Wandlung drin zu sehen und sein Leben ja möglicherweise jetzt eben anders auszurichten, aber auf jeden Fall nicht permanent sich jeden Tag mit diesem Bild konfrontieren, wie er im Krankenhaus lag. Also das fand ich einen ganz fatalen Tipp und also unvorstellbar. Also sich mit diesem, mit der Negativsituation, bitte?
Wo ist die Menschenliebe da? Ja.
Ja. Also sich jeden Tag mit dieser Negativsituation konfrontieren zu müssen und mit diesem Blick nach hinten. Es geht ja zukünftig nicht darum, da wieder hinzuwollen, sondern man will ja zukünftig in eine ganz andere Richtung, ne?
Ja, aber auch hätten wir dich nicht gerettet, wärst du jetzt tot. Das hängt ja auch drin. Also diese Dankbarkeit und Verschränkung mit dem, wir waren die Retter und wegen uns lebst du noch. Und so, das ist der Nebenaspekt eines derartigen Bildes. Mhm. Ja. Ja, das ist aber meistens so. Die meisten Leute, die eine Diagnose bekommen, verwenden einen Großteil ihrer Energie und Zeit des Tages an die Diagnose zu denken. Mhm. Und damit nähren sie die Diagnose und machen die fett. Also sie konzentrieren sich ewig auf diesen Mangel und machen den richtig fett. Mhm. Und das ist ja das Auffällige bei der Illusion. Die Illusion lebt von Aufmerksamkeit. Du kannst sie küssen, du kannst sie schlagen, du kannst sie, was auch immer, ist dir völlig egal, was du machst. Mhm. Hauptsache Aufmerksamkeit. Mhm. Und das Schlimmste, was einer Krankheit passieren kann, ist, dass man an was Sinnvolles denkt. Also kriegst du jetzt eine Diagnose und sagst, ups, die raten jetzt alle sofort ins Krankenhaus, Chemo und das und Operation, und sagst, nee, warte mal. Ich packe meinen Rucksack, ich fliege erstmal irgendwo hin und denke mir über mein Leben nach. Und wenn ich weiß, warum ich noch weiterleben möchte, komme ich wieder. Und dann konzentriere ich mich darauf. Und dann kann diese Diagnose, gucken meinen Terminkalender, warte mal, in 3 Wochen hätte ich mal eine Viertelstunde für dich, kannst du vorsprechen. Ich habe einfach keine Zeit für dich. Das sind die Menschen, die es schaffen, aus solchen Diagnosen wieder rauszukommen. Also die sich einem Sinn hingeben und diesen Sinn leben und von dem Sinn erfüllt werden. Und dieser Sinn sorgt dafür, dass die dann auch wieder krankengesund werden und die Krankheit keine Chance hat. Aber wenn ich mich auf die Krankheit konzentriere und die zu meinem Sinn mache und mache die fett, dann gewinnt die natürlich.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ich würde jetzt total gerne noch einmal in das Thema Lebenskreis mit dir eintauchen. Das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit oder ein Teil deiner Sicht. Und da würde ich total gerne einmal mit dir eintauchen, weil ich das eben auch so wertvoll finde, weil es schon ganz viele Antworten liefert in Bezug auf unsere Lebenskraft und auf wie wir uns vielleicht in der aktuellen Situation fühlen, weil es uns da ja auch einfach schon sehr, sehr helfen kann, oder?
Mhm. Ja, im Grunde sind wir ja schon eingestiegen mit der Frage Sinn, ne?
Ja.
Also für mich ist Leben so, die Eltern zeugen uns, ein Teil unserer Seele tritt in den Körper ein. Ein anderer Teil der Seele bleibt außerhalb in einer Raum- und Zeitlosigkeit. Das ist das, was wir in Träumen besuchen. In Michael Ende das Phantasien. Mhm. Du hast den Bastian Balthasar Buchs und du hast eben das Phantasien. Und im Grunde ist ja beides. Und wir sind halt auch beides. Das heißt, wir haben Anteile, die sind in der Linearität angekommen und Anteile, die sind es nicht. Und die angekommen sind, die gehen halt einen Lebensweg. Das heißt, wir haben automatisch einen Lebensweg mitbekommen und dieser Lebensweg ist gepflastert von Sinn. Kann man so als Kreis sich vorstellen. Und wenn wir es gut machen, dann kommen wir halt im Laufe des Lebens einmal diesen Kreis rum und erreichen oben wieder diesen Punkt, wo wir sagen, bin fertig. Und dieses bin fertig, habe fertig, ist so ein Gefühl von Freiheit. Das heißt, wenn ich es mal mit der übersetze in so alte Denkweisen, das ist so das Ticket beim jüngsten Gericht nach oben. Mhm. Ja, du gehst nicht mehr nach unten in den Suppentopf, sondern nach oben in die Freiheit, in den Himmel. Das heißt, ich habe das Leben nicht enttäuscht. Ja, ich bin dem gerecht geworden, was das Leben von mir wollte. Und das Leben will halt nicht, dass wir ein Haus am Ende haben und das tun und das tun und das tun. Das Leben möchte, dass wir Erkenntnisse gewinnen, dass wir wachsen. Und dass aus der Sicht heraus, dass das Leben, eben die Weltenseele oder Gott oder Schöpfung, das eine kann sich nicht wandeln. Das muss das Duale kreieren, um Entwicklung überhaupt möglich zu machen. Das eine, Gott ist in ewiger Langeweile mit sich selbst. So, würde es nicht das Duale geben. Insofern unsere Aufgabe im großen Spiel ist es, über Erkenntnisse Entwicklung zu ermöglichen. Und wenn wir das machen und diesen Kreis halt rumkommen, dann haben wir oben wieder diesen Punkt der Freiheit. Gleichzeitig entgibt sich aber auch an diesem Punkt eine Sinnlosigkeit, weil wir sind ja fertig mit dem Sinn. Ja. Also du bist frei, plötzlich ist deine Grundangst weg und auf der anderen Seite, und jetzt? Was kommt jetzt? Problem ist, dass diesen Punkt die meisten Menschen gar nicht erreichen. Geschätzt 75% sterben, bevor sie diesen Punkt erreicht haben. Und wenn ich den Kreis nehme, ich weiß jetzt nicht, ob das dreht, die Kamera, also mit der Uhr betrachtet, gucke ich, wenn ein Mensch da durchgeht auf diesem Kreis, dann braucht es schon einiges an Lebenserfahrung, um einmal rumzukommen. Das heißt, mit 7 oder 15 ist das nicht möglich. Dazu gehören beschenkt werden, magische Momente, Verluste, Erfahrung von Tod, Neubeginn, Wiederaufstehen. Da gehört einfach eine Menge an Lebenserfahrung dazu, um diesen Kreis absolvieren zu können. Insofern, mit 40, 50 hat man eine Chance, rumzukommen. Jetzt hast du aber jemanden, der ist 76 und steht irgendwie noch bei 3 Uhr. Sagst du, was ist denn passiert? Ja, seit wann steht der Mensch da? Welche Krankheiten hast du seitdem? Dann sagen die ja das. Autoimmun zum Beispiel, Krankheiten sind häufig Zeichen von nicht weitergegangen im Leben. So, das sind dann irgendwelche Kompromisse, anderen zuliebe was aufgegeben und so weiter und so fort, sich verloren. Und dann ist man hängen geblieben. Das heißt, ich enttäusche das Leben. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe enttäuscht. Das ist nicht gut für den Selbstwert. Sondern sorgst du therapeutisch dafür, dass das abgeholt wird und dass diese Menschen diesen Weg nachholen, nach vorne gehen. Also auf der einen Seite die Chance, diesen Kreis zu vollenden. Auf der anderen Seite die, die ihn vollendet haben, denen auch klarzumachen, dass der erste Lebensweg und der erste Sinn, den gab es als Bonus für die Zeugung. Bist du einmal rum, und ich nenne das gar nicht Pflicht, weil das ist so wie beim Eiskunstlauf, in der Pflicht geht es halt um gute Noten, um Perfektionismus, um gesehen werden, um, naja, uns beweisen wollen. Das ist so die erste Runde. Und wenn du dann rum bist und du hast diesen Punkt erreicht und du stellst fest, wow, kriege ich jetzt nicht mehr automatisch, ich muss drum fragen, ich muss drum bitten. Und dann gehst du in ein Gespräch mit dem Leben und sagst, du Leben, doch, es hat Spaß gemacht. Es war nicht immer leicht, aber es hat Spaß gemacht. Und weißt du was, ich habe Lust auf eine neue Runde. Hast du noch irgendeine Aufgabe? Ich mache sie dir. Ja? Dann kann es sein, dass man mit bisherigen Aufgaben weitermacht, aus einer neuen Perspektive. Kann auch sein, dass was Neues kommt. Aber man springt in einen neuen Zyklus hinein. So, und da man beim ersten braucht man halt 40, 50 Jahre, wenn es gut läuft, beim zweiten 5 bis 10, weil du weißt, worauf es ankommt, ja, welche Kompromisse du nicht mehr erlebst, kommt dann wieder der Punkt und dann kannst du ein weiteres Mal fragen. Ja. Beim dritten braucht es nur noch wenige Jahre und du wird es immer schneller. Das heißt, im Grunde hast du dadurch die Möglichkeit, nicht nur ein Leben in einem Körper zu erfahren, sondern du hast die Möglichkeit, viele Leben in einem Körper zu erfahren. Das ist so ein bisschen wie jemand, der nicht stirbt und der einfach viele Generationen an sich vorbeirauschen sieht und sagt, die ist schon wieder tot und der ist auch schon wieder tot. Aber mir geht's noch gut. Ja? Du hast also du kriegst ein Geschenk einer unglaublichen Fülle. Und da hast du gar kein Verlangen mehr nach Vor- und Nachleben. Also passt ja sowieso alles in ein Leben rein. So, das ist so, dass insofern haben wir dieses Modell der Pflicht, das ist die erste Runde. Und der Kreis ist der Weg und das Pflaster ist der Sinn. Und wenn ich mich dem hingebe, sorgt es dafür, dass es auch alles klappt. Und wenn ich dann halt in die Kür gehe, habe ich wieder einen Weg und einen Sinn und mit der zweiten Kür auch. Nur, dass die Kreise halt immer schneller geht, sich drehen. Und daraus ergibt sich eine unglaubliche Fülle. Ja, aber auch eine immer größere Kompromisslosigkeit, weil du sagst, ich brauche mich jetzt nicht irgendwo noch für Jahre auf den Parkplatz stellen. Ja, oder warum muss es wehtun? Nö, musste ich nicht. Ja. Ja.
Ja. Ich wollte nur sagen, die Fülle entsteht doch ein Stück weit wahrscheinlich auch, weil ist es ein Stück weit, kann man das ein Stück weit so sehen, dass wenn man den Kreis einmal umrundet hat, dass man ja ein Stück weit eben bei seiner Seelenbestimmung angelangt ist, also warum wir hier sind.
Ja, du hast sie vollendet, die erste Seelenbestimmung,
ja,
mit,
oder?
Dem Kreis.
Ja.
Und dann kannst du eine zweite Bestimmung, einen zweiten Sinn, ja, also einen neuen Sinn hereinrufen.
Ja.
Andere sagen, naja, da muss ich halt sterben und neu geboren werden, um einen neuen. Nein, du kannst im Körper bleiben und kannst das erfahren. Mhm. Und die Kür ist ja, das ist das Schöne beim Modell Eiskunstlauf, die Kür ist Ausdruck. Gestalterisch, künstlerisch.
Mhm.
Ja, du hast es dir einmal bewiesen. Das brauchst nicht mehr. Es bleibt eine gewisse Grundangst, eine gewisse Verantwortlichkeit bleibt, weil du hast eine Verantwortung übernommen. Diesen Moment der totalen Freiheit hast du nur, wenn du einmal rum bist immer. Aber grundsätzlich weißt du, was zu machen ist. Und das gibt eine Sicherheit. Insofern, Leben kann so viel mehr sein, als die meisten Menschen glauben oder erleben. Und es besteht eben nicht darin, dass wir irgendwie zu irgendwelchen Meistern oder Gurus gehen oder uns irgendwelchen Sachen unterordnen oder Substanzen entwerfen oder sonst was. Sondern es geht dann, wenn ich sage, ich bin für mein Leben verantwortlich und was wir leben, ja, was stimmt für mich und den Weg gehe ich.
Meiner Kraft jetzt komplett hinein, oder? Also, weil das ist, also den Weg zu gehen, ist doch ein Stück weit eben, wenn du gesagt hattest, dass es einfach viele auch geht, die auf dem Weg irgendwo stehen bleiben, die Dinge bewusst zu erleben, oder? Und daraus zu lernen und dann eben weiterzugehen, oder? Mit dem immer weiter, sich weiterzuentwickeln.
Aus Sicherheitsdenken heraus, sich nicht mehr trauen zu springen.
Ja.
Das ist es doch. Also im Grunde, dieses Modell, gibt es mir Energie oder nimmt es? Und das, was mir Energie im Leben nimmt, muss ich ändern. Mhm. Ja, wenn ich dem treu bleibe, weil jeder Kompromiss zieht Energie raus. Jedes für andere etwas tun, obwohl ich eigentlich was anderes will und es mir gar nicht gut tut, aber dann sind die wenigstens zufrieden, nimmt Energie. Ja. Jedes, den Job zu hassen, aber zu bleiben, weil dann das Geld reinkommt, nimmt Energie und macht krank. Ja, die Produkte, die da rauskommen, will auch keiner haben, wenn du es nicht mit Liebe machst. Also, ja, das ist immer wieder dieses, ist es das wert? Und das fand ich so großartig an der Corona-Situation am Anfang, dass so viele Menschen plötzlich nachgedacht haben, stimmt das wirklich? Ja, diese, weiß ich nicht, 15% in Vietnam, die ihren Job hingeschmissen haben in der Textilindustrie, weil die gesagt haben, das ist nicht wert. Mhm. Also dafür ist mir Leben, ich habe erkannt, dass Leben so wertvoll ist, weil plötzlich eine Endlichkeit sichtbar wurde. Mhm. Und dann denkst du darüber nach, ist das, was ich mache, gerade richtig? Stimmt das? Liebe ich das, was ich tue? Oder liebe ich es nicht?
Mhm. Überhaupt in der Zeit die Ruhe, in die wir versetzt wurden. Ne? Also diese Ruhe und die wirklich, dass wir wirklich auf uns auf uns besinnen, also jeder sich auf sich selbst wieder besinnen konnte, ohne in diesem alltäglichen Hamsterrad einfach zu funktionieren, einfach zu machen, genügend um die Ohren zu haben, um sich abzulenken. Das hat ja auch einfach so viel, glaube ich, mit den Menschen schon gemacht, einfach zu Hause zu sein und auch sich selbst, also mit sich selbst beschäftigen müssen, ne?
Jetzt drücken so einige Gedanken von einigen Zuschauern da schon rein, die sagen, ja, aber ich muss doch auch Sachen machen, die ich nicht liebe. Und wer macht denn dann das? Das ist nicht die Frage. Ich habe eine Woche unterrichtet, hat fantastisch Spaß gemacht. Ich habe heute früh die Wäsche gewaschen, weil wir haben eine Pension dabei. Und ich habe die Wäsche aufgehangen und ich mache das mit der gleichen Liebe, wie ich Menschen unterrichte. Ja. Und ich habe gestern Abend die Klos geputzt und mache ich mit der gleichen Liebe. Ja, es ist nicht, es gibt keine höhere und niedere Tätigkeit. Es ist die Frage, wie ich Tätigkeit betrachte. Wechsle ich jetzt dem Kind die Windeln, weil damit es keinen wunden Po kriegt, oder wechsle ich, weil ich einfach es liebe, die Zeit mit dem Kind zu verbringen? So, insofern ist dieses Argument, ja, aber es muss doch jemand die Arbeit machen, die keiner lieben kann. Das ist Bullshit. Ich kann jede Arbeit lieben. Ja, und ich möchte auch nur mit Menschen zusammenarbeiten, die ihre Arbeit lieben. Also weder der Autoschlosser noch der Espresso-Verkäufer. Ich will das nicht. Wenn die mir was machen, was sie nur tun, weil ich sie haben will, und sie sich dafür bezahlen lassen, ich will die Qualität nicht haben.
Stimmt. Ich glaube, das kennt jeder von uns, oder?
Also schmeckt nicht, es hält nicht, es macht keinen Spaß, es ist kein gutes Gefühl.
Ja, stimmt.
Also möchtest du einen Lehrer vor deinen Kindern haben, der diesen Job macht, obwohl er die Kinder hasst, weil er bezahlt wird und nicht weiß, was er sonst tun soll? Möchtest du dein Kind dahin schicken?
Ja.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Nee, genau. Ja, und man spürt es einfach so sehr, ne? Also in dem, also es ist ja egal, welcher Job es ist. Also es ist die die Bedienung, die einem ein Getränk bringt. Oder, also es ist ja völlig egal, welcher Job. Und ich finde, man spürt den Unterschied so sehr, ob es jemand macht, der genau der Menschen mag und der Freude daran hat. Mhm. Ja, oder ob es jemand ist, der das jetzt macht, weil die 4 Stunden noch nicht um sind. Halt. Ja.
Mhm. Genau. Mhm. Also liebst du, was du tust, ja oder nein?
Mhm. Ja.
Mhm. Insofern ist das Wichtigste, um auf diesem Lebenskreis weiterzukommen, zu schauen, wo bin ich, wo verrate ich mich? Wo mache ich Sachen, die ich nicht liebe? Mhm. Und was muss ich verändern, damit ich entweder das, was ich tue, mit Liebe tue oder was anderes mache?
Mhm. Mhm. Ja, gerade schon gesehen. Wir kommen langsam schon zum Ende. Möchtest du den Zuschauern zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben?
Versuch mal den Bogen zu spannen, weil irgendwie ist am Anfang hast du ja mit dem Arzt so, wir haben über Medizin geredet. Mhm. Ich bin immer noch Arzt und ich mache so Medizin. Mhm. Das heißt, ich mache Medizin, indem ich den Menschen als Ganzes betrachte und nicht mit irgendwelchen Pillen an irgendwelchen Stellen reingehe, sondern mir anschaue, wo sind sie sich nicht treu, welche Konsequenzen hat das im Körper, was müssen sie verändern, was kann ich unterstützen. Ja, und wie kann man halt auslesen, welches Organ wo, wie, welche Ladung hat und wo das ist und welches Thema da drin steckt und was muss geklärt werden. Also diese ganz präzise Analyse und 80% der Arbeit ist Analytik. Also präzise herausfinden, was, wieso, warum, die richtige Frage herausarbeiten. Dadurch eine Bewusstheit herstellen und dann kann die Auflösung kommen. Also man kann eben auch Medizin so betreiben, ganzheitlich. Und das ist das, was Spaß macht, weil dadurch du siehst, wie die Menschen wachsen. Mhm. Weißt du siehst sie ab und zu mal vielleicht wieder. Manche kommen gar nicht wieder, sagt, es reicht einmal, brauchst nicht kommen. Du machst jetzt alleine, hast jetzt gelernt, wie du es tust. Und andere kommen ab und zu mal vorbei und denkst, wow, die blühen auf, ne? Die entwickeln sich. Und das ist das, was Spaß macht. Wenn sie nicht immer wieder an der gleichen Stelle und diese Schleife, sondern einen Schritt nach vorne. Mhm. Und es gibt halt viele Möglichkeiten. Ich habe mit Innerweis einfach mein Teil meiner Aufgabe ist es halt, Werkzeuge zu kreieren, die anderen helfen, diese Fähigkeiten in sich zu entdecken. Und der andere Teil meines Jobs ist halt Klippenschubser. Ich schubse Menschen Klippen runter, weil ich an ihre Flügel glaube. Auch wenn sie es noch nicht tun beim Fallen, aber nachher öffnen sie sie schon. So dieses auch, ich schick dich in die Eigenverantwortung, ich kümmere mich nicht um dich. Und da gibt es halt die Bücher und es gibt eine App, die ermöglicht, damit zu spielen. Und es gibt ganz, ganz viele Videos bei YouTube, die man sich angucken kann, wo man vom Armlängentest überspüren, über alles Mögliche lernen kann. Also da ist so viel an Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie kann ich bestimmte Elemente in meinem Bereich hineinbringen. Und wenn ich es mal in großen Worten zusammenfasse, ist es im Grunde ein Modell, was sagt, wir haben halt nicht nur den Verstand, sondern wir haben innerlich 5 Intelligenzen, nämlich die geistige Intelligenz und die Herzintelligenz und die intuitive Intelligenz und die kreative und die Körperintelligenz. Und wenn ich die alle miteinander verbinde und alle als gleichwertig betrachte und keine über die andere stelle und die so als das interne Netzwerk verstehe, die mein Leben ermöglichen, dann habe ich automatisch eine andere Sichtweise aufs Leben. Weil eben nicht mehr der Verstand übergeordnet alles kontrolliert, sondern die alle 5 im Miteinander wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Und dann geht ein Raum auf, ne? Und dann kommt eine Qualität rein. Da kannst du auch sagen, okay, diese 5 Intelligenzen in ihrer Kombination sind sehr eigen für Menschen. Das kann ein Rechner nicht ersetzen, das kann eine KI nicht ersetzen, weil sie diese 5, die kriegen keine Intuition hin. Die können Bilder zeichnen, die können Musik machen, aber sie können keine Kreativität leben. Weil Kreativität heißt ja nichts weiter als die Anteile meiner Seele, die im Nichtlinearen sind und die Anteile, die im Linearen sind, kommunizieren miteinander. Und ich kreiere im Linearen, im Körper, im Dualen ein Tor, durch das das andere, was im Nichtlinearen ist, hindurchwirkt. Und dann ist es zeitlose Schönheit. Dann hast du Musik, die Jahrhunderte später noch genauso berührt. Das ist Kreativität, die kommt ja durch uns. Die können wir uns nicht ausdenken. Und KI ist die Idee, ich kann mir Kreativität ausdenken. Nein, das ist keine Kreativität. Das ist vielleicht perfekt. Aber, und vielleicht klingt es auch nett, aber es ist nie genial. Ja, es ist nie magisch, weil diese Magie kommt durch dieses, dass etwas aus höheren Ebenen, ja, eine Gründerenergie, wenn jemand eine Idee hat für ein Projekt irgendwas, das ist ja eine Inspiration. Da kommt etwas aus einer höheren Ordnung und sagt, ich habe dich als Menschen gewählt, es hier zu manifestieren. Das kann ich nicht rechnen. Insofern ist für mich diese Integration der fünf Intelligenzen eben auch eine Möglichkeit, in der Zukunft als Mensch eine Existenzberechtigung zu haben. Nämlich mit Qualitäten, die nicht durch Technik ersetzbar sind.
Wir versuchen gerade quasi mit den zwei, drei Qualitäten versuchen wir uns eigentlich gerade, also das ist gerade, sind gerade nur die Kompetenzen, die gerade wichtig sind, ne? Und dadurch, treten wir mit der KI in Konkurrenz. Aber es ist so schön, was du sagst. Die anderen sind ja im Grunde genommen das, was uns ausmacht und was uns überhaupt ausdrücken lässt und was, ne, uns individuell macht und,
ja,
und was uns erfüllt auch.
Man muss aber auch dazu sagen, man muss sie auch neu definieren lernen. Weil wenn du im Grunde oder alt definieren lernen, wenn du Verstand nimmst oder geistige Intelligenz, ich habe mit Absicht geistige Intelligenz genommen als Wort, um nicht in diese Schiene Verstand reinzurutschen. Mhm. Und wo nimmst du die im Moment wahr? Und die meisten Menschen sagen, na, hier oben in der Rübe. Ja. Und dann gehst du zurück und stellst dir vor, du bist irgendwie so 6 Monate alt. Wo hast du mit 6 Monaten, mit einem Jahr geistige Intelligenz im Körper wahrgenommen? Mit Sicherheit nicht in der Rübe, sondern viel größer, viel weiter. Genau, im Herzen, im Bauch und so weiter. Und du hast mit einem Jahr auch Liebe nicht im Herzen gespürt. Du hast sie woanders gespürt. Du hast Inspiration oder Intuition nicht als Lichtkanal verstanden, der irgendwie durch dich durchkommt. Es war alles anders in der Wahrnehmung. Das heißt, diese Intelligenzen waren am Anfang, bevor wir gesellschaftlich konditioniert wurden und abgerichtet wurden auf ein Denkmodell, waren die viel größer. Und wenn ich diese 5 Intelligenzen entfalten will, muss ich auch zurückgehen in das, was ich noch unbeeinflusst als kleines Kind wahrgenommen habe. Und die Kompetenzen dort abholen und in den Räumen sich entwickeln lassen. Mhm. Ja, dann ist eben nicht nur Bauchgefühl, Intuition und Herz ist Liebe und Kopf ist Verstand. Das ist ein unglaubliches Gefängnis, was wir da geschaffen haben oder dem wir uns hingeben und damit genauso verantwortlich sind. Es schränkt uns ein. Mhm. Damit komme ich nicht ins Potenzial. Aber ich habe die Erinnerung, als kleines Kind habe ich das alles anders wahrgenommen. Und wenn ich dorthin gehe und das von da entwickle, dann ist so eine, ist wie mit dem Lebenszyklus, da passt so viel Leben rein. Ne? Ich muss halt neu denken, dann passt viel mehr rein in das Leben. Auch in dem Bereich. Und im Grunde ist es nur ein Erinnern. Mehr ist es nicht.
Ja. Für eine gigantische Lebensfreude und Erfüllung sich dann auch wieder entwickeln kann, oder? Also wenn ich jetzt eben an ein 2- oder 3-jähriges Kind denke, dann das ist ja Lebensfreude pur im Grunde genommen und Erleben und Neugier und
ja. Du musst vor die Kindergartenintegration gehen.
Ja.
Okay. Also bevor die ersten Brüche entstanden sind, als die Kinder sich noch organisch und natürlich ausgedehnt haben, bevor der erste Bruch kam und sie versucht haben, sich durch eine Sozialisierung irgendwo anzupassen, dazu zu gehören. Weil da bricht es bereits. Mhm. Vorher. Also wenn du es wahrnehmen willst, vorher in diesen sicheren Raum. Ja. Mhm. Mhm.
Wow. Liebe Uwe, ich danke dir wirklich sehr. Es war ein extrem, für mich extrem inspirierendes Gespräch. Ich hoffe für die Zuschauer auch. Also ich finde, da war so unglaublich viel drin, gerade in den Bereichen, worum es ja auch in dem Kongress geht, über Wahrhaftigkeit und wirklich ja, selbstbestimmt in seinem Leben zu agieren. Und ja, ich danke dir sehr. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch.
Es hatte so eine Leichtigkeit. Es floss so einfach.
Super schön.
Ja.